Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen. Das war Julinacht an der Gedächtniskirche aus Dotas Mascha Kalecko Album. Mascha Kalecko war mit Sicherheit eine lyrische Flaneuse und Flaneusen sind heute unser literarisches Thema. Wir haben drei Bücher vorgestellt. Am Fluss von Esther Kinski. Claudia hat es besprochen. Susanne hat die Anthologie Flexen, Flaneusen schreiben Städte vorgestellt. Und Isa den Roman Bannmeilen von Anne Weber. Und wir haben gehört, das waren alles drei ganz unterschiedliche Bücher. Ich sage euch jetzt mal eine Definition von Flanieren. Nämlich Flanieren beschreibt ein bewusst zielloses, langsames Umherschweifen und Beobachten der zufälligen Umgebungen und Begegnungen. Dabei wird nicht nachgedacht, sondern sinniert, den Gedanken nachgehangen. Als ich diese Definition gelesen habe, habe ich unwillkürlich mal drüber nachgedacht, ob ich selbst eigentlich jemals flaniert bin oder habe. Ich weiß nicht, sagt man, ich habe flaniert oder ich bin flaniert? Habe? Flaniert habe?
Keine Ahnung.
Genau. Auf jeden Fall habt ihr schon mal flaniert. Claudia, hast du schon mal flaniert?
Also ich glaube, ich bin nicht so der Flaniertyp. Ich presche immer von A nach B.
Ja.
Und also das Einzige, wenn ich am Meer entlang gehe, dann zu gucken, die ständigen Veränderungen an Himmel und Meer, die Farben, die sich verändern, die ganzen Gerüche. Aber das ist ja wohl nicht richtig flanieren, weil ich entdecke ja nichts Neues, außer es verändert sich halt. Mhm. Aber ja.
Mhm. Susanne, flanierst du?
Ich muss jetzt die ganze Zeit nachdenken. Also eigentlich schon vor einer Woche, als du das mal in den Raum gestellt hast, diese Fragen. Interessanterweise, ich war sehr lang krankgeschrieben und ich habe in der Zeit eigentlich das Flanieren wieder gelernt. Also ich glaube, ich konnte es mal, aber ich konnte es sicher 30, 20 Jahre nicht. Also ich habe das aber wieder gelernt und ich bin zum Teil in den letzten Wochen immer mal wieder in die Stadt gegangen und bin flaniert. Also nicht im Sinne von, wo kann ich die nächste, was weiß ich, Hose kaufen, sondern wirklich nur rumspaziert und habe Leute beobachtet.
Aha.
Und habe gemerkt, dass es wirklich, also meistens toll war. Also manchmal nervig, natürlich. Aber es war auch großartig und ja. Oder auch die verschiedenen Stadtviertel in Freiburg, schon spannend.
Mhm. Isa, flanierst du manchmal?
Also ich habe gedacht, im Urlaub flaniere ich. Also wenn ich irgendwie in Städten bin, die ich nicht kenne, lasse ich mich eigentlich oft treiben, dass ich nicht weiß, wo ich hin will. Natürlich, manchmal gehe ich auch gezielt irgendwo hin, aber oft lasse ich mich so treiben, entscheide an jeder Straßenecke, gehe ich rechts oder links, schaue mir Gebäude an, Läden, Schilder, Plakate, nehme die Gerüche auf, die Töne, gucke mir die Leute an und suche so nach dem Vertrauten und Unbekannten irgendwie. Und besonders leicht fällt mir jetzt gerade so das Beobachten von Leuten, wenn ich die Sprache nicht kann, dass ich dann so, ja, eigentlich so Rätsel, ja, was haben die gerade miteinander, um was geht's wohl? Wobei das ist dann was, was man eigentlich besser macht, nicht beim Laufen, sondern wenn man irgendwo rumsitzt und die Menschen im Sitzen flaniert sozusagen.
Ja, im Urlaub, das stimmt, aber ich glaube, flanieren hat viel mit Entschleunigung zu tun. Ich glaube, heutzutage sagt man Entschleunigung. Kommen wir mal zurück zu den Protagonistinnen der Romane und Geschichten, die wir gerade vorgestellt haben. Wenn ihr jetzt diese Definition, die ich gerade gesagt habe, des Flanierens zugrunde gelegt, würdet ihr sagen, eure Protagonistinnen flanieren wirklich? Und mit welcher Motivation eigentlich, Claudia? Mit welcher Motivation flaniert diese Person? Das ist einfach eine Ich-Person, oder? Die hat keinen Namen.
Nein, eine namenlose Protagonistin.
Mhm.
Also ich würde sagen, sie flaniert insofern, als sie losgeht ohne bestimmtes Ziel und einfach dann gucken, sich überraschen lässt von dem, was ihr begegnet. Aber sinnieren tut sie nicht, sondern sie nimmt einfach wahr und prägt sich das ein, ganz konzentriert. Und sie hat zwar dann Vorstellungen dazu oder Erinnerungen, aber die Erinnerungen sind auch wieder Beobachtungen, die sie damals gemacht hat und ganz genau erzählt. Zum Beispiel geht sie einmal da am River Lay entlang und kommt an einer Bank mit drei Frauen vorbei, die in einer ihrer fremden Sprache sprechen. Sie versteht nichts und plötzlich kommt ein Wort so zu ihr rüber, das erinnert sie an ihre Zeit in Kanada. Und dann erzählt sie genau, wie das da alles war, mit wem sie gewohnt hat, wen sie da trifft, wie die Leute waren, wie der Fluss dort war, St. Lawrence River, genau. Und aber man erfährt nicht, warum sie überhaupt dahin ist, was sie da gemacht hat, woher das kleine Kind kommt, erst ein paar Wochen alt, ihr Kind, mit dem sie dahin fährt. Also das, ja, sie guckt einfach und beschreibt.
Und was würdest du sagen, aus welcher Motivation tut sie das?
Also jetzt in London macht sie das, um die Zeit zu überbrücken, irgendwie um die Zeit rum. Zu kriegen. Und ich denke auch, um sich abzulenken von diesem Abschiedsschmerz und der Unsicherheit vor der Zukunft und dass ihr der Abschied bis jetzt noch nicht so richtig gelungen ist. Und um Halt zu kriegen, indem sie etwas mitnimmt von dem, was sie jetzt wahrnimmt. Mhm. Also sie fasst auch gern die Sachen an, sie will fühlen, damit sie sich erinnern kann, wie sich das angespürt hat mit den Händen. Und hat dabei das Gefühl, sie kann was mitnehmen, dadurch, dass sie es im Gedächtnis behält und kriegt dadurch Halt und ja.
Susanne, bei dir sind es jetzt 30 Geschichten, aber jetzt, wenn du jetzt mal so durchdenkst, durch Geschichten, diese Geschichten, würdest du sagen, diese Personen flanieren, so wie wir das gerade definiert haben und vielleicht, oder du nimmst vielleicht eine konkrete Geschichte, aus welcher Motivation tun sie das?
Also das ist natürlich relativ schwierig zu beantworten, ja. Das ist klar. Ich hab mal versucht, das irgendwie zu sehen, also was es die meisten Geschichten verbindet, ist natürlich entweder eine innere oder eine äußere Flucht, würde ich mal sagen. Und ich habe mehr denn je verstanden, warum das eben flexen heißt und nicht flanieren, weil es wird eben nicht flaniert. Also ob sie jetzt symbolisch oder aus Protest, ob die Frauen aus Protest durch die Gegend marschieren, gruppenweise, oder ob sie einzeln durch die Gegend laufen und für irgendwas davonlaufen, oder ob sie jetzt wie die eine Protagonistin in einer Geschichte, die in New Mexico stattfindet, die aufgrund ihrer Blondheit, obwohl sie dort gebürtig ist, ständig als Blondchen begrüßt wird und angemacht wird. Also die sich aber auch den Raum zurückerobern will. Aber es ist irgendwie wirklich flanieren. Ich habe gerade geblättert, da ist, glaube ich, 1 bis 2 Geschichten, wo man sagen könnte, ja, da geht irgendjemand los. Diese Geschichte heißt Favoritenstraße von Karin Peschka. Und da ist der erste Satz so, müssen wir nun doch unsere Füße in die Stadt tauchen. So, und dann taucht sie ihre Füße in die Stadt. Und da merkt man, ja, da wird hier ein bisschen stehen geblieben und dort ein bisschen stehen geblieben. Aber im Grunde genommen wird wenig flaniert in dem Buch.
Okay. Überraschend. Dabei ist das doch das Flanösenbuch.
Ja, vielleicht ist Flanösen was anderes als Flanierer.
Ja, offensichtlich ist Flexen was anderes als Flanieren tatsächlich. Genau. Okay. Isa, bei Anne Weber, da ist ja vielleicht die Motivation am klarsten, aber flaniert sie wirklich?
Ja und nein. Also ich habe ja in der Besprechung dieses eine Zitat, wo sie das so beschreibt, dass sie eigentlich keine festen Routen haben, dass sie sich treiben lassen, dass sie der Nase nachgehen und da, wo sie es hinzieht, da gehen sie hin. Mhm. Das entspricht meiner Vorstellung schon von Flanieren. Mhm. Und es ist auch so, dass Sie haben natürlich eine Motivation, als sie das anfangen, nämlich diese Drehorte für den Dokufilm, für den Thierry zu suchen. Wobei diese Motivation auch bei ihm ganz schnell in den Hintergrund gerät. Also man erfährt in dem Buch auch nicht, ob er diesen Film je gedreht hat. Es wird völlig unwichtig. Die sind beide total angefixt von diesem Rumlaufen und Erkunden und gehen da immer wieder hin. Also erst wollte sie nur einmal mit und dann ist sie immer wieder mit. Und was ich mich dann gefragt habe mit dem Sinieren, die sinieren schon sehr viel über das, was ihnen begegnet, auch viele gesellschaftliche Themen und sie reden auch viel miteinander. Und dann habe ich mich gefragt, kann man eigentlich zu zweit flanieren? Weil dann redet man eigentlich und sinniert nicht mehr.
Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt.
Wobei sie auch Zeiten haben, wo sie einfach gehen und nicht reden. Und ja, also das ist eher so die Frage, ne? Sinieren sie Ich finde, ziellos laufen tun sie schon oft. Ja.
Aber erfährt man auch die Gedanken von Thierry oder erfährt man nur ihre Gedanken im Buch?
Ja, dadurch, dass es Gespräche sind, erfährt man die schon auch. Und sie arbeitet die Dinge halt immer abends auf. Sie macht sich ganz viele Notizen und sie recherchiert auch sehr viel über Dinge, die sie gesehen haben, Gebäude, historische Hintergründe und so weiter, die dann auch im Buch zum Teil sehr ausführlich dann auch mit reingenommen werden. Aber das ist natürlich was, was im Nachhinein quasi passiert, nicht während dem Gehen, ne? Aber es ist schon so, dass sie dann manchmal, es gibt zum Beispiel eine Stelle, da ist dann plötzlich so ein schäbiges Schildchen an einem Haus, da ist der, ich weiß gar nicht, ob es der Zeichner oder der Texter von Asterix geboren. Und da steht dann, hier wurde Asterix geboren. Und dann kommt sie irgendwie von einem gallischen Dorf, was daneben ausgegraben wird, auf den Baustellen für die Olympiade, kommt sie zu Sarkozy und seiner Aussage, dass alle, die Franzosen werden, haben die Gallier als Vorfahren, egal wo sie herkommen. Und zu ihrem Einbürgerungsantrag, den sie gerade gestellt hat und dieser Vorstellung, dass sie jetzt demnächst Gallier als also da ist es schon so wirklich von einem ins Nächste. Da hat es schon auch so was Sprunghaftes, was ich so beim Sanieren mir auch vorstelle. Ne?
Ja, stimmt. Ich hafte nochmal an diesem Flanieren und Flaneur. Also in Paris des 19. Jahrhunderts, das habe ich ja in der Anmoderation gesagt, galt der Flaneur als scharfer Beobachter und Kritiker der städtischen Moderne. Also das war wirklich eine Figur, die ist durch die Stadt gelaufen, hat so ein bisschen dandyhaft, auch so ein bisschen auch von oben herab vielleicht, sich diese Neuheiten der städtischen Moderne angeguckt und hat darüber sinniert. Könnt ihr eure literarischen Figuren da einordnen? Machen die sich kritische Gedanken über städtische Phänomene? Claudia, macht sich die Figur bei Esther Kinski am Fluss kritische Gedanken über städtische Phänomene?
Sie macht sich überhaupt keine kritischen Gedanken, aber es ist trotzdem sehr kritisch insofern, als sie das alles so genau beschreibt, dass man, wenn man sich das dann vorstellt, automatisch sieht, dass wie elend das da aussieht und wie es diesen Menschen geht. Also sie verurteilt nicht, aber es ist völlig augenfällig.
Ja. Ich glaube schon, dass genau das auch gemeint ist.
Ja.
Ich glaube, die haben auch nicht jetzt kritische Gedanken, der Flaneur des 19. Jahrhunderts in dem Sinne von eben, dass er das genau benannt hat, was seine Kritik ist, sondern eher, du hast ja auch ein Stück vorher vorgelesen.
Ja.
Ne? Hast du noch ein Beispiel vielleicht zufällig von so einem städtischen Phänomen, was sie, jetzt muss die Claudia erstmal ihr Buch hier rausholen.
Ja. Also da gibt es einen Kunstreiter, dem sie mehrmals begegnet.
Aha.
In einer so abgefrackten Kneipe das erste Mal kommt sie mit ihm ins Gespräch, wo lauter so schräge Typen drin sitzen, so für unsere Verhältnisse. Und zum Schluss, ich nickte und spendierte ihm einen Schalenwein. Als ich mich anschickte zu gehen, erhob er sich wie ein höflicher Herr. Er fuhr mit der Hand über den Kopf, als wolle er eine pomadisierte Frisur glätten, und zwischen seinen Fingern blieb ein Büschel Haare zurück, von denen einige in den restlichen Wein rieselten.
Ja.
Verzeihung, flüsterte er. Also das ist einfach zum Gruseln, obwohl es nur ohne Kommentar so schlicht geschildert ist. Und so ist das in dem ganzen Buch.
Okay.
Schön sind, was sie in der Natur zum Teil beobachtet und beim Wetter und mit dem Licht. Und die Menschen und die Orte eher gar nicht.
Okay.
Und sie fährt zum Beispiel nach Ex-Jugoslawien, weil das ein kriegsversehrtes Land ist. Das interessiert sie. Mhm. Deswegen fährt sie dahin und guckt sich da alles
an. Okay, also sie hat auch eher einen Blick für das Elende oder das Schreckliche.
Was die Menschen und die Orte betrifft, ja.
Aber nicht die Natur.
Ja, und die Sprache ist immer sehr schön, egal was sie jetzt beschreibt.
Mhm. Isa, wie ist es in, bei Anne Weber? Da denke ich schon, es geht um Kritik der städtischen Moderne, oder?
Es geht auf jeden Fall um Kritik. Sehr viele Kritik. Viele sind gesellschaftliche Themen, die natürlich auch moderne Themen sind, Probleme sind. Ich finde es so ein bisschen schwierig, Kritik der Moderne. Ne? Das klingt ja oft auch so ein bisschen rückwärtsgewandt. Ne? Finde ich, ist ja immer sehr ambivalent. Ne? Und also sie kritisiert schon auch so absurde städtebauliche Maßnahmen wie irgendwelche Spielplätze an den unmöglichsten Unordnen, wie mitten auf einer Autobahnbrücke oder neben diesem Datasender direkt daneben, was wohl ein hochexplosives Teil ist, wenn mal Stromausfall ist oder auch Grünflächen an den unmöglichsten Orten, wo sich kein Mensch aufhalten will. Also das sind ja schon auch so städtebauliche Geschichten. Aber ganz viel geht es eben auch um gesellschaftliche Themen, eben so zu Wohnsiedlos, die eigentlich so gebaut sind, dass sie nach 20 Jahren zusammenbröseln, wo nichts gemacht wird. Oder auch diese Cité, die da gebaut wurden in 60er, 70er Jahren. Da war in einem so einem riesen Areal waren 4.000 Wohnungen für 20.000 Menschen, die dann auch nur 20 Jahre bewohnt waren. Also das sind so Themen, die eben städtebaulich auch auftauchen. Und vieles aber auch einfach dieses Gesellschaftliche, ne, da zu sehen, da, also das habe ich auch noch nie gehört, scheinbar müssen da Miete gezahlt werden, wenn man an bestimmten Stellen bettelt und auch Obdachlose wohl an da, wo sie ihre Zelte aufschlagen, auch noch Miete zahlen und also ganz jenseitige Dinge, wo du denkst, wo sind wir hier, ja? Also und das sind schon sehr kritische Themen natürlich. Und vieles hat aber auch einen historischen Bezug zur Kolonialgeschichte oder auch zur deutschen Besatzung. Gibt es ein großes Gebäude, wo ganz viele Deportierte untergebracht waren, also Jüdinnen und Juden. Also vieles sind auch historische Themen, die aber oft dann auch einen aktuellen Bezug kriegen wiederum, ne, oder aus dem Heute reflektiert werden. Ne.
Susanne, ich würde eigentlich bei dir gern zur nächsten Frage schon gleich weitergehen oder hättest du da was ganz...
Ich hätte da durchaus was, aber du kannst auch zur nächsten Frage.
Okay, dann gehe ich mal, weil wir sind da schon, wir sind schon wieder so weit.
Ich sehe es, ja.
Furchtbar. Also und ich glaube nämlich, zur nächsten Frage passt dein Buch nun wirklich sehr gut.
Dann mach die mal.
weil Flanieren oder Umherschweifen in der Stadt war ja literarisch und auch praktisch, ehrlich gesagt, lange eine Männerdomäne. Und das heißt, dass auch Beobachtungen aus einem männlichen Blick publiziert wurden. Ja. Jetzt schreiben Frauen Städte, wie dein Buchtitel sagt, Flaneusen schreiben Städte. Und mich würde fragen, erkennst du jetzt Unterschiede? Also erkennst du irgend sowas wie eine spezifisch weibliche Perspektive oder findest du, sowas kann man gar nicht sagen?
Ich finde es jetzt witzig, weil im Prinzip kann ich die Frage davor gleich mitbeantworten.
Ha, wunderbar.
Das passt irgendwie zusammen, ja. Also ich wollte nämlich sagen, als du die Frage mit dem Paris des 19. Jahrhunderts und die Kritiker der städtischen Moderne und so weiter, ist mir aufgefallen, dass genau der einzige männliche Autor derjenige ist, der noch am ehesten auf diese Art schreibt.
Okay.
Ja, der hat also einen ganzen Abschnitt über dieses, also er bringt ja immer das alte Byzanz rein, aber im Prinzip ist er in Istanbul und schreibt eben und rechnet wirklich mit der Stadt ab. Also was mit der Stadt passiert ist, was die für eine riesen Geschichte hat. Und es ist sowas, was ich von diesen männlichen Autoren eher kenne. Ja? Dass man sich irgendwie bezieht, entweder eben diese die Kritik der Moderne und so weiter und was aus der Stadt geworden ist und wie es mal war. Das ist aber wirklich der Mann, der das schreibt. Ja. Ja? Und bei den Frauen ist das alles ganz anders.
Okay.
Und diese Frage, dieses Umherschweifen und so weiter, diese feministische Perspektive, tatsächlich im Vorwort wird es auch mal gesagt, was eigentlich bei den Frauentexten oft, nicht immer, aber ganz oft mitschwingt, ist dieses, es war nicht vorgesehen, dass ich hier bin und dort, wo ich es sein kann, wurde es von mir erkämpft. Ohne Anstrengung ging es nie. Mir wurde gesagt, es sei zu gefährlich, bleib zu Hause. Bleib drinnen, da wo es sicher ist. Nur bedeutet drinnen sein nicht gleich Sicherheit und draußen sein nicht gleich zwangsläufig Freiheit.
Das stimmt allerdings.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, finde ich. Und dieser eine Text, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, aber der ist wirklich fast stellvertretend für die anderen, auch wenn manche von den anderen oder viele von den anderen eher innerlich oder mehr Innerlichkeit beschreiben, ist dieser Text von der Inderin, die sich die Stadt erobert. Ja. Die wirklich, also nicht, die weiß, sie ist nicht alleine. Also sie läuft alleine, aber es sind zahllose Inderinnen, die in verschiedenen Städten unter Umständen zur gleichen Zeit oder auch versetzt zeitlich laufen, um sich die Stadt zurückzuerobern. Und mit diesen ganzen vollkommen schockierten oder irritierten, befremdeten und dann auch aggressiven Männern sich auseinandersetzen. Mhm. Ganz bewusst. Und das ist eine Bewegung. Also im Prinzip ist dieser Text, finde ich, fast schon stellvertretend für die anderen Texte, die sich eher innerlich damit befassen, mit diesem Weg. Aber der Text von der Julia Lauter, wie man eine Stadt erobert, ja, wie gesagt, den finde ich schon sehr symbolisch.
Mhm. Ja, das hat das, finde ich, sehr gut beantwortet. Wie ist es denn bei Esther Kinski? Würdest du sagen, das ist eine spezifisch weibliche oder vielleicht feministische Perspektive auf das, was sie beobachtet?
Also das könnte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Also was mir auffällt, ist, dass sie sehr gründlich und tief in die Sachen, die sie betrachtet, reingeht. Und dass sie auch stark das Atmosphärische wahrnimmt. Mhm. Also wenn man das als speziell weiblich sieht, dann würde es zutreffen. Aber sie hat auch ganz so Arten der Betrachtung, von denen ich die ich jetzt nicht einem Geschlecht zuordnen würde. Zum Beispiel, als es regnet, kommt sie auf die Idee, mit so einem Doppeldecker zu fahren, statt im Regen zu laufen, in der oberen Etage. Und dann stellt sie genau fest, wie alles anders aussieht dadurch, dass man so weit oben ist. Ja. Und das beschreibt sie ganz genau. Man sieht plötzlich in die erste Etage von den Häusern rein, wo sich ganz andere Sachen abspielen als in den meisten Erdgeschossfenstern, wo man reinschauen kann, wenn man so dran vorbeiflaniert. Mhm. Also das ist aber, glaube ich, so die eigene Art dieser Person, die beschrieben ist.
Kann man nicht genau als eine Frau oder Mann oder wem auch immer zuordnen. Isa, wir sind schon wieder ganz knapp mit der Zeit, aber was würdest du bei Anne Weber sagen? Ist das ein feministischer Blick, den sie hat?
Ich würde sagen, es ist ein Frauenblick. Sie ist ja unterwegs in Gegenden, wo auch sehr viele Männer unterwegs sind, wenn überhaupt jemand unterwegs ist. Sehr männerdominiert auch. Und das ist schon auch Thema. Also gerät zum Beispiel mal in so einen Strom von Hunderten von Männern, die gerade aus dem Freitagsgebet aus der Moschee rauskommen. Und sie ist wirklich die einzige Frau in diesem Strom. Und das empfindet sie nicht als bedrohlich, aber doch sehr unangenehm. Oder das ist Thema, wo gehen Frauen hier eigentlich auf Toilette, wenn sie hier irgendwie unterwegs sind? Weil es gibt hier, wenn, dann mal Cafés für Männer, aber nichts sonst. Und also so Dinge sind dann ein Thema. Und was man eben auch sagen muss, sie hätte diesen Gang gar nicht als Frau allein gemacht. Ja? Ja. Also das muss man einfach auch sehen. Sie wäre da erstmal nicht so dahin gegangen. Sie hat ganz am Ende ist sie einmal alleine losgezogen, nach x Unternehmungen zu zweit. Aber also allein das sagt natürlich schon einiges aus. Also sie hätte es nicht gewagt alleine.
So viel zu meiner Behauptung, die Metropolen des 20. Jahrhunderts eröffnen den Frauen alle Möglichkeiten. Scheint nicht ganz so zu sein.
Ja, nicht. Gut. Das sind ja die Banlieue, nicht die Metropolen.
Offensichtlich. Gut, leider kommen wir schon wieder zum Ende der Sendung. Es geht immer so schnell. Sag doch bitte nochmal die Bücher, die ihr vorgestellt habt, Claudia.
Bei mir war es das Buch Am Fluss von Esther Kinski, 2014 im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Das sind 387 Seiten und die Taschenbuchausgabe kostet 15 Euro.
Susanne?
Also bei mir war es das Buch Flexen, die Anthologie mit den Texten und ist im Verbrecher Verlag erschienen, 2019. Hat 62 Seiten, was wie gesagt irrelevant ist aus meiner Sicht. Es ist vergriffen, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Aber wir haben es über die UB ausgeliehen. Ansonsten kann man es sicher antiquarisch finden.
Genau, und Isa?
Ja, und ich habe vorgestellt von Anne Weber, Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen. Das ist erschienen bei Mattes und Seitz Berlin 2024, hat 302 Seiten, gibt es inzwischen als Taschenbuch für 14 Euro, sonst auch gebunden und als E-Book.
Und das war schon das lesewütige Kaffeekränzchen zum Thema Flanösen. Im Studio waren Claudia, Susanne, Birgit. Isa war online zugeschaltet von zu Hause. Vielen Dank, Isa, dass du das mitgemacht hast. Und an der Technik die Eva, vielen Dank. Die Sendung wird bei Radio Dreieckland am Freitag um 11 Uhr wiederholt. Die Buchbesprechungen findet ihr demnächst auf rdl.de. Wir verabschieden uns mit einem weiteren Song von Dota. Im September widmen wir das lesewütige Kaffeekränzchen der portugiesischen Nelkenrevolution. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Ciao.
Ciao.